NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Was gibt es Schöneres, als bei einem sonnigen Tag am Behlendorfer See zu sitzen? Ich bin zu Gast bei Elfi Küster zu Hause in Behlendorf, umgeben von Schallplatten, CDs und einem wunderbaren Blick auf den See, sitzen wir hier bei ihr zu Hause. Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Schnack, liebe Frau Küster.
Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, was gibt es Schöneres, als hier auf den See zu blicken? Noch schöner ist natürlich, im See zu schwimmen. Und es sollen 17 Grad sein, was eigentlich schon erträglich ist. Wahrscheinlich werde ich sehr laut quieken und sehr schnell wieder zurückschwimmen.
Mein Name ist Mechthild Mesker und ich freue mich sehr, dass ich heute in Behlendorf bei Frau Küster bin, weil ich auch natürlich als Radiofrau viel mit Musik, mit Musikern, Musikerinnen zu tun habe, weil ich in dieser Branche auch ein bisschen ja unterwegs war. Und Sie waren nun 40 Jahre Musikmanagerin. Das ist ja schon auch echt also eine sehr lange Zeit, die Sie in dieser Branche verbracht haben. Was ist das vorherrschende Gefühl, was Sie dann haben bei den Gedanken an diese lange Berufszeit?
Das vorherrschende Gefühl ist Glück, dass ich so etwas machen konnte. So eine Arbeit als Promoter ist nicht selbstverständlich. Es ist ein etwas schwieriger Beruf, aber mit ganz vielen Möglichkeiten, Dinge selber zu initiieren und vor allem Künstler zu fördern. Das hat schon mein Vater gemacht, der war bei der Staatsoper in Hamburg und irgendwie ist der Apfel da nicht allzu weit vom Stamm gerollt.
Aber wenn er bei der Staatsoper war, war die musikalische Orientierung, die Sie dann als Kind mitbekommen haben, ja wahrscheinlich eher die Klassik.
Das war seine Kritik, natürlich. Zu uns kam Opernsänger und dann konnte ich damit nicht so richtig was anfangen. Ich war auch deswegen sogar mal 2 Jahre bei der Deutschen Grammophon in der Klassikabteilung und habe mich wacker geschlagen als Sekretärin dort der Grande Dame. Sie waren nicht immer ganz glücklich mit mir, weil ich verwechselt habe Max Greger und Max Reger Gesellschaft und das gab mir eine Abmahnung. Ich hatte natürlich als Frau einen Vorteil. Ich konnte mit Charme und mit Freundlichkeit und mit einem Lächeln und mit kleinen verschmitzten Albernheiten konnte ich punkten und konnte mir die Aufmerksamkeit der Gesprächspartner verschaffen. Es ist dann aber auch so die Endstation der Frauenkarriere gewesen in der Plattenbranche danach, also in den oberen Hierarchien wie Marketing, Management, dann dünnte sich das schon aus und es gibt eigentlich, die Situation hat sich ein bisschen geändert. Bei Warner ist jetzt eine Frau im Top-Management als Doppelspitze mit einem Mann, die auch dasselbe gemacht hat wie ich, Promotion. Und es gibt eine legendäre Frau, die muss ich unbedingt hier erwähnen, das ist Rita Flügge-Timm. Als andere schon die Rente ausgerechnet haben, hat die sich Udo Lindenberg unter die Fittiche genommen und hat aus diesem, Entschuldigung Udo, Wrack, einen wirklichen Superstar wieder gemacht. Er erlebt ein Comeback, was ihm keiner mehr zugetraut hätte. Und ich bin jedes Mal, wenn ich lese Gold und Platin und was auch immer er tut und was auch immer er sagt, dann denke ich immer an Rita. Rita müsste jetzt 75 sein. Sie sieht grandios aus. Ich sehe es auf Facebook. Ich schicke ja auch immer mal kleine Komplimente. Ja, und auch in Amerika hat sich das ein bisschen, also bei unseren Mutterfirmen hat sich das ein bisschen jetzt geöffnet. Aber nicht wegen Quote, das haben wir alle immer verächtlich abgelehnt. Quote, das wollten wir nicht hören, das sollte eigene Leistung sein, bitte. Und Durchsetzungsfähigkeit und manchmal auch ein derber Spruch. Also wir haben uns auch durchaus männliche Gewohnheiten zugelegt, um respektabel aufzutreten. Das muss man heute eigentlich nicht mehr so tun. Aber damals war der Nadelstreifenanzug dann die Uniform.
Was mich interessiert, ist noch mal einmal kurz so dieser Weg von der Klassik und dem Haushalt zu Hause, dann zu Jazz, Rock, Pop, wo Sie sich dann ja hauptsächlich rumgeschlagen haben und vor allem aber auch nicht im Schlager ja rumgetan haben, wenn ich es richtig weiß.
Schlager ist eine eigene Welt und ich beherrsche nicht mal die Sprache, die da gesprochen wird. Ich habe auch nicht die Sachen an und ich habe nicht diese Connections, die man wirklich braucht. Das ist eine Welt für sich. mit großem Respekt sehe ich, was da möglich ist. Ich bewundere Helene Fischer, was die auf die Beine stellt und auf die Bühne bringt, welche Professionalität, und sie wird gut gemanagt, gut gefördert. Aber nein, Schlager habe ich ausgelassen und ich hätte auch niemals Volksmusik promoten können. Niemals. Das war mir dann zu sehr belastet.
Und Jazz und Rock-Pop, wie kam das dann zustande?
Ich war in Hamburg als Jazz-Fan bekannt. Ich war Präsidentin des Hamburger Jazzclubs. Wir haben Konzerte veranstaltet, in kleinstem Rahmen damals. Also es war ein Hobby. Präsidentin, das hört sich viel zu hochkariert an. Aber trotzdem, ich war es nun mal. Und ich habe für Öffentlichkeit gesorgt, wenn wir Veranstaltungen hatten. Und dadurch hatte ich ein gewisses Image. Und als ich mich nun nach anderen Aktivitäten bei Warner beworben habe, als Chefsekretärin, da kannte mich Ziggy Loch, der oberste Jazzfürst in ganz Europa, möchte man sagen. Und der sagte, ja, die nehme ich. Die habe ich schon auf Jazzkonzerten gesehen und so, die nehme ich. Ich wäre auch als Putzfrau bei Warner angefangen, nur um in dieses Haus zu kommen und mich dann so weiterzuentwickeln. Aber ich war nun Chefsekretärin. Ziggy Loch war ein begnadeter, aber gestrenger Herr. Irgendwann habe ich dann gekündigt. Und dann war er ganz erstaunt, als ich mich verabschiedete. Ich sagte, doch, ja, ich hatte gekündigt. War das nicht ernst genommen? Und er lachte dann und sagte, ich habe eine bessere Idee mit Ihnen. Bei uns wechselt gerade der Pressechef und haben Sie nicht Lust, die Pressepromotion zu machen? Ja, soll ich Lust? Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und er sagt, das kriegen wir schon hin. Und dann wurde ich Pressechefin und habe mich da sehr gerne um Jazz gekümmert. Wir hatten Klaus Doldinger, der war auch befreundet mit Ziggy Loch, war so einer der ersten Deutschen, der wirklich internationale Anerkennung auch auf diesem Feld hatte. Sonst war das mehr eine kleine Nischenmusik. Und da hat sich's auch weiterentwickelt. In die Rockmusik kam ich ganz, ganz anders. Ich hatte, bevor ich zu Warner ging, ein Schallplattengeschäft. Da ist gegenüber vom Marriott Hotel in Hamburg. Da waren noch kriegsbedingt so kleine Buden und so einstöckige Trümmergeschäfte. Und da habe ich einen Plattenladen aufgemacht und hatte schnell die absoluten DJs, die Top-DJs der Stadt zu Gast, weil ich hatte immer Platten schon importiert, bevor sie in Deutschland erschienen. Das wussten die. Und dann hatte ich in meinem Lager für jeden dieser DJs ein einzelnes Fach, sortierte immer rein, was ich so kriegte. Das kann der gebrauchen, das kann der gebrauchen. Sondern war dann DJ-Convention bei mir im Lager. Es gab selbstgebackenen Kuchen. Und die Jungs sprachen über diese Musik. Wir hörten uns das an. Und alles, was die erzählten, habe ich aufgesogen. Ich wusste am Ende ziemlich sicher, was eine Hitchance hat und was nicht. Da war ich also, an und für sich, ich hab nie Musik studiert. Ich bin theoretisch eine absolute Niete, kann keine Noten. Ich kann auch nicht sagen, mach mal das Keyboard da. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Keyboard ist oder doch ein Piano. Das kann ich alles nicht. Aber ich hatte so ein Bauchgefühl und das hat mir einigen Respekt eingebracht, ja.
Sex, Drugs und Rock'n'Roll war ja tatsächlich in den 70er, 80er Jahren, auch in den 60ern schon, einfach ein Lifestyle auch. Was war das für Sie für ein Lebensgefühl? Was hat dazugehört für Sie?
Das hört sich so spektakulär an. Das ist eine catchy Überschrift, die das nur unzulänglich schildert, die Atmosphäre dieser Zeit. Wir hatten eine Atmosphäre, eine Zeit, da kann man uns drum beneiden, es ging nur aufwärts. Wir kannten keine Niederlagen, wir kannten keine Misserfolge. Wir mussten natürlich arbeiten, wir mussten kreativ sein, wir hatten eine Verantwortung, die wurde auch sehr genau beobachtet. Aber wir konnten so viel selbst machen, entscheiden, vorschlagen. Wenn ich im Marketing-Meeting saß und es ging darum, welche Single promoten wir und wie kriegen wir das in die Beobachtung der Medienleute, dann lehnte ich mich gerne zurück, hatte die Hände über dem Kopf und alle lachten, weil sie wussten, es kommt gleich wieder irgendeine beknackte Idee, die dann wirklich hängen blieb. Das war mein Credo und das ist, glaube ich, noch so ein Image, was blendet sich aus. Mein Gott, wie lange ist das her?
War das so ein Leben, wo Sie sagen, das ist auch ein sehr erfülltes, volles Leben, wo Sie wirklich ja, was sie auch innerlich reich gemacht hat.
Ja.
Ja, das ist ja schon mal eine ganz klare Ansage. Ja, ich stelle mir das beides so vor, ne? Also sehr anstrengend eben, aber auch sehr erfüllend. Es sind ja einfach unglaublich viele, auch sehr berühmte Stars. Mick Jagger, Madonna gehören dazu, aber auch die Deutschen, Heinz-Rudolf Kunze, Udo Lindenberg haben Sie gerade gesagt. Sind diese Menschen Ihnen auch ein bisschen nahe gekommen? Haben Sie an die auch persönliche Erinnerungen, was so, ich sag mal, das menschliche Element angeht?
Natürlich. Man arbeitet so eng zusammen und Tag und Nacht. Und wir haben verschiedene Zeitmessungen mit Künstlern. Die haben um 12 ist ein Konzert zu Ende, dann müssen sie erstmal runterkommen und dann geht das Leben erstmal los. Man ist so intensiv zusammen. Man muss das und jenes besorgen. Oh, Alfie, I have such a headache. Can you help me? Und dann muss man nachts zur Nachtapotheke und irgendetwas besorgen. Man muss für vergessene BHs sorgen. Ich hatte eine Künstlerin, die sollte in eine Fernsehshow und ich sage, wie siehst du denn aus? Ja, I forgot it at home. Dann versuch mal am Sonntagvormittag in Bremen einen BH zu kriegen für die junge Frau. Also man kommt sich sehr nahe. Sie sind ja alle nervöse Geschöpfe, die ihre Seele gerade verkauft haben, die nicht wissen, wie ihnen geschieht, was sie jetzt machen sollen. Und die sind so abhängig auch von dem, was du für sie erreichst und von dem Wohlgefühl, was du versuchst für sie zu kreieren. Sie müssen sich wohlfühlen. Sie sind Tag um Tag um Tag um Tag überall woanders. Sie sind nie zu Hause. Sie haben kaum Ruhe, gerade am Anfang. Wir scheuchen die wirklich durch die Medien. Es muss sein. Und dann kommt man sich nahe. Und Heinz-Rudolf Kunze. Wir telefonieren auch jetzt, will er unbedingt, meine nächste Lesung ist in Hamburg am 30. Juni. Da ist er am Vortag in Brandenburg konzertiert und am nächsten Tag muss er eigentlich in den Ruhrpott. Er wird diese Tour unterbrechen, nur um mich anzusagen auf der Bühne. Und dann hoffe ich, dass er so was Schönes sagt wie dies hier. Liebe Elfi, ich möchte dir noch einmal, wieder einmal mitteilen, wie lieb ich dich habe und wie viel ich dir verdanke. Jetzt, wo meine Haare grauweiß werden, ernte ich viel Respekt und Achtung und Zuneigung und Huldigung von sehr vielen prominenten Personen aus Musik, Film und Politik. Weil ich so lange durchgehalten habe, weil ich Kult werden konnte. Und das habe ich zu einem großen Teil dir und deiner liebevollen Kümmerung zu verdanken. Du hast in den ersten entscheidenden Jahren dafür gesorgt, dass dieses ahnungslose, bebrillte Küken aus der Provinz nicht totgebissen wurde. Danke für immer, Helvi. Dein Heinz.
Das ist ja sehr süß, ja.
Er kam zu uns, weil er einen Plattenvertrag in einem Nachwuchswettbewerb von der deutschen Phonoindustrie gewonnen hatte. Boah, das war für uns so langweilig wie 3 Punkte im Lotto.
Aber er hat es dann ja gemacht, hält sich sehr lange im Geschäft. Was macht so einen Musiker aus, der sich wirklich so lange halten kann? Welche Qualitäten braucht er?
Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen. Der darf nicht kaputt gehen, nur wenn irgendwo eine schlechte Kritik erscheint, dann nimmt er Schaden. Er muss fest an sich glauben, er muss alles ertragen. Er muss kritisch sein mit allem, was er tut und sagt und gleichzeitig Vertrauen haben zu dem, was wir für ihn einrichten. Das ist manchmal wirklich spektakulär auch. Und wir verheizen die ja auch ein bisschen. Wir führen die ja vor. Und wer will schon ständig in der Zeitung stehen? Die müssen aber, damit die Leute wissen, es gibt eine Platte. Und nein, Herr Kunze ist nicht so zickig, wie er aussieht. Nein, man muss das mal vergleichen mit The Who. Es ist musikalisch auf einer Ebene. Da hat man mich früher für ausgelacht.
Wenn Sie so etwas sehen wie den Grand Prix, haben wir früher gesagt, den Eurovision Song Contest, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Showbilder sehen?
Meine Reise mit Roger Cicero nach Helsinki zum ESC.
Da waren Sie dabei.
Ich habe ihn betreut. Wow. Wir waren eine ganze Woche da mit Proben, den ganzen Pressekonferenzen. Das ist ja ein riesiger. Das denkt man gar nicht. Also die Action ist gar nicht auf der Bühne. Das ist höchst lachhaft, was da passiert. Die Action ist dahinter, was die Künstler alles durchhalten müssen und auch die Manager und auch die Promoter. Das ist ein wildes Gerenne. Ich habe, glaube ich, in dieser einen Woche zusammengenommen vielleicht 20 Stunden geschlafen. Die Bilder, die ich gesehen habe, das ist immer noch Roger, wie er mit der 19. Position sich so abgestraft fühlte. Hätte er gewusst, dass das noch hoch war im Vergleich zu den weiteren ESC-Contests. Er war völlig, völlig, völlig down. Und er saß da und konnte das nicht fassen. Und ich versuchte, ihn zu trösten. Ich sagte, pass mal auf, das war nicht der wichtigste Tag in deinem Leben. Das war jetzt nur der wichtigste Tag in dieser Woche. Und ich sagte, das wollen wir jetzt auch, so wollen wir jetzt bitte damit auch umgehen. Das hat er dann auch geschafft und er hat ein brillantes Management gehabt, Karin Heinrich, die ihn eingefangen hat und aufgebaut hat. Bis zu der schrecklichen News, die erreichte mich nachts um 2 oder so, dass er nun gestorben war. Und boah, ich kriege wieder einen Schluck im Hals.
Kann gar nicht sprechen. Ja, das war ja einfach auch ein ganz schreckliches Ereignis dann. Ja. Sie haben das gerade so ein bisschen auch beschrieben, wie Sie versucht haben, ihn aufzufangen. Und Sie haben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, wenn ich das hier richtig notiert habe, dass Sie sich so als Kuppelmutter zwischen Künstlern, Medienmenschen, Plattenfirma und Musikfans verstanden haben. Was war das, was Sie dann den Künstlern versucht haben zu geben?
Das sind an und für sich zwei Paar Schuhe. Die Kuppelmutter-Geschichte ist die, dass ich, es ist ganz egal, was ich sehe und was ich in der Hand habe und was ich kaufe. Ich überlege immer sofort, wem könnte das auch gefallen, wem würde das helfen. Also immer zusammenbringen, Bedürfnisse zusammenbringen. Und ich war ziemlich gut da drin, die Bedürfnisse der Medienmenschen zu erkennen, was sie brauchten für ihre Zielgruppe und was sie brauchten für ihr Sendeformat und für ihre Show. Das habe ich geschafft. Und das bezeichne ich so als Kuppelmutter. Und das Mütterliche ist, ich war schon ziemlich eine der Älteren in dieser ganzen trubeligen Welt. Die meisten waren viel jünger und ich habe gedacht, das geht doch gar nicht in diesem jugenddominierten Markt mit 40. Nein, es war damals anders. Also jetzt ist man 60 und ist immer noch jünger als 40. Es hat sich alles so verändert. Aber damals war ich ein bisschen ungewöhnlich mit dieser Erscheinung. Und ich habe dieses etwas Ältere vielleicht in eine Kompetenz umgesetzt, den Musikern zu helfen, wenn sie krank waren, wenn sie aufgeregt waren, wenn sie Lampenfieber hatten, wenn sie unsicher waren, wenn sie Versagensängste hatten, wenn sie Existenzängste hatten. Ganz normal. Es gibt einen Künstler, der ist jetzt weltberühmt als Schauspieler, Mark Wahlberg. Und das war ein ganz junger Bursche, der da aus Amerika angeflattert kam, aus einer wirklich armen Familie, 9 Brüder. Die Mutter alleinerziehend, alleinverdienend als Krankenschwester, kann man sich ja vorstellen. Und der ist das nicht gewohnt, hin und her zu fliegen und plötzlich in Hotels sich aufzuhalten, wo man vor Ehrfurcht schon irgendwie leise spricht oder so etwas. Der war nervös. Und wenn der wieder Promotermine hatte, dann musste er erst mal kotzen. Und dann stand ich da mit dem schicken Hotelaschenbecher unter dem Tresen. Und dann sage ich, komm, wir gehen mal Tee trinken. So, dann habe ich Kamillentee getrunken, habe ihn wirklich, wirklich in den Arm genommen. Und das war wahrscheinlich wegen dieser Altersdifferenz auch nie misszuverstehen.
Aber ich sehe jetzt mal Mark Wahlberg direkt vor mir und denke, das ist ja auch ein sehr schöner Mann. Sie haben viele schöne Männer in dieser Branche kennengelernt. Haben Sie sich nicht dann auch immer mal wieder verliebt?
Aber sowas von. Aber ich war ja schon lange verheiratet. Und mein Mann hat tatsächlich diese Reiserei und diese Erschöpfung und diese Konzentration auf eine Welt, die nicht seine ist, die wir nicht, ja doch, wir haben sie doch geteilt, weil wir beide Musik lieben, aber die eben doch sehr anders ist. Das hat er akzeptiert. Und ich habe ihm auch so erzählt, Chris Isaak, mein Gott nochmal, der hätte seine Schüchern gerne mal unter mein Bettchen stellen können. Der war sowas von sexy, ich habe es nicht ausgehalten. Aber nein, 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 auch wieder das Kümmergehen, wenn ich neue Mitarbeiterinnen eingestellt habe, die waren immer schön, dann kamen solche Rod Stewarts hinterhergehechelt und ich sagte, das musst du jetzt alles nicht machen, don't fuck Management, don't fuck Artists, don't fuck Media und dann haben die mich ausgelacht.
Naja, aber wahrscheinlich ein sinnvoller und guter Ratschlag in dieser Branche, denn Sie haben es ja dann auch wirklich 40 Jahre dann durchgezogen. Ja. Wenn Sie so drüber nachdenken, gibt es einen Künstler, wo Sie sagen, das war Ihnen dann aber auch wirklich jemand, der Ihnen sehr ans Herz gewachsen ist und wo Sie auch so eine persönliche Bindung entwickelt haben? Ich nehme jetzt mal Heinz-Rudolf Kunze raus, von dem wissen wir das ja schon, aber so jemand, wo Sie sagen, den habe ich ganz anders kennengelernt, als er in der Wirklichkeit ist und mir liegt er sehr am Herzen. Oder Sie, das kann natürlich auch eine Frau sein.
Doch, es waren immer wieder welche. Oh, Annette Louisanne muss ich nennen. Das war mein kleines Töchterchen. So, ich habe keine Kinder und da bin ich wieder mütterlich mit umgegangen. Und deren Schicksal war schon verbunden auch mit dem Schicksal des kleinen Plattenlabels, bei dem sie unter Vertrag bei 105 Music. Da war es eine Zeit, 105 war eine Subfirma von der großen Firma Sony. Und es gab irgendwelche Querelen, irgendwelche Situationen, dass man nicht wusste, geht diese Zusammenarbeit weiter. Und es war so ein bisschen abhängig von dem Erfolg jetzt von Annette Louisanne. Stefan Quildes war auch bei dieser Plattenfirma und so. Und ich will doch nur spielen, kam raus und wurde nicht von jedem toll gefunden. Und besonders die Frauen haben das Lied gehasst. Und Frauen sind ja auch an entscheidender Stelle gewesen, Chefredakteurin und wie auch immer. Und nun Annette ins Blatt zu kriegen und einen Erfolg loszutreten, der auch das Label stürzt, was ja auch mein bester Auftraggeber war. Also ich habe mich um und um gearbeitet. Und so sind wir gestartet mit einer ganzen Seite im Stern, eine Newcomerin, die noch keiner kannte, mit einem Wahnsinnsfoto von Jim Rakete. Da steht so eine Lolita singend an einem Ufer und in einem Abendlicht und dieses puppige Schöne. Also ja, es ging, es klappte, es ging weiter. Das Ganze ist 20 Jahre her. Sie hat jetzt ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum.
Schon irre, ne? Wie die Zeit dann so vergeht.
Und auf diese Karriere bin ich stolz oder mit der fühle ich mich sehr verbunden. So ist vielleicht besser gesagt.
Ich habe, wenn ich mit Künstlern zu tun hatte, als Journalistin, immer den Eindruck gehabt oder oft den Eindruck gehabt, dass je größer die Künstler waren, desto schwieriger war das Management. Die Künstler selbst waren eigentlich immer relativ entspannt und angenehm. Aber das Management fand ich manchmal sehr, sehr anstrengend.
Ja, das ist das Spiel Bad Cop, Good Cop, was man da spielt. Die Künstler haben auch keine Lust, aber sie werden niemals persönlich sich irgendwie in Misskredit bringen, dass sie selber unfreundlich sind. Dafür ist das Management da. Da gibt es absurde Geschichten. Ich sitze mit zwei Journalisten in Monaco und wir interviewen Andrea Bocelli, den blinden Andrea Bocelli. Und es gab eine einzige Bitte vom Management an die Journalisten, bitte ihn nicht auf seine Blindheit ansprechen. Er kann diese Fragen nicht mehr hören und nicht mehr beantworten. Also die Journalisten nehmen an so einem kleinen runden Tisch in der Küche bei Bocellis Platz. Ich warte draußen und dann kriege ich einen Anruf auf dem Handy von seiner Frau. Elfie. Da hatte die italienische Betreuerin den Manager in New York angerufen und der Manager in New York hat mich dann wieder angerufen, um dafür zu sorgen, dass dieser Unfug aufhört. Ich bin dann reingegangen und habe die Gesprächsführung ein bisschen gesteuert. Das mögen Journalisten überhaupt nicht, wenn da die PR-Dame sitzt und aufpasst. Machen die heute. Glaube ich auch nicht, dass du mit Taylor Swift reden kannst alleine. Da sitzen vier Manager und kontrollieren, wie lange du sprichst, was du gefragt hast, es wird aufgezeichnet, es muss freigegeben werden, bla bla bla. Als Madonna das erste Mal kam, da war sie nur mit mir. Da gab es einen Tourmanager, der ist mittlerweile verstorben, der hat dann die Koffer eingecheckt und solche Tätigkeiten übernommen. Als Madonna das zweite Mal da war, das war schon Like a Virgin, da waren, ich glaube, 14 Managementfunktionen vertreten. Und mich hat sie gesehen. Sie ist nicht rübergekommen, was ich ihr auch nicht übel nehme, weil das war nicht der Job in diesem Moment. Sie ist sehr konzentriert auf das, was sie tut. Aber immerhin hat sie so über ihren ganzen Management-Kordon rübergewunken, so Küsschen geschmissen. Also damit war ich ganz zufrieden.
Diese Erinnerung haben Sie nun aufgeschrieben, jetzt gehen Sie damit auf Lesereise. Wo legen Sie darauf Wert? Also sind es dann diese Erzählungen solcher Begebenheiten oder was kommt dann alles drin vor in Ihren Erzählungen?
Ich habe hier in Behlendorf angefangen, das ist das erste Mal zu tun. Ich war eingeladen von einer Kulturinitiative. Ich wollte es eigentlich nie. Meine ganzen Manuskripte lagen schön im Koffer, im Köfferchen auf dem Dachboden. Aber man hat mich dann überredet und ich habe dann irgendwann gedacht, Herrschaftszeiten, warum nicht? Da habe ich erzählt, Madonna, habe mit ihr geklaut bei Douglas in München in der Kaufingerstraße. Nicht aus krimineller Erwägung heraus, weil wir brauchten unbedingt einen Blusher, den die farbige Künstlerin Erika, ihre Tänzerin, hatte sie vergessen. Und farbige Haut braucht ganz bestimmte Nuancen. Und die Verkäuferin wollte mir das nicht geben, weil es eine Probe war, eine Warnprobe. Und aus hygienischen Gründen. Sie hatten genau Bobby Brown Number 6. Und es war ein Tester. Ich sage, bitte geben Sie uns das. Ich bezahle alles Geld der Welt. Nein, das können wir nicht machen. Und dann, wie sieht die überhaupt aus? So Madonna am Anfang, kleines Lumpenkind. Und da habe ich zu Madonna gesagt, keep her busy. Dann ist Madonna mit ihr zum Parfümstand, hat das gefragt. Und ich habe mit meinen damals sehr langen Fingernägeln, das waren richtig blablabla, habe ich so unter das Display gegriffen und habe den Tester in meine Tasche gesteckt, ihr zugezwinkert, let's go. Und dann haben wir so gelacht, wir sind die Kaufingerstraße runtergegangen und haben gelaufen, Hand in Hand gelaufen und haben so gelacht bis zum Marienplatz. Dann konnten wir nicht mehr, weil wir hatten solche Seitenstiche. Und ja, das ist die kurze Geschichte, die habe ich jetzt verraten. Ich werde das Programm jetzt ändern. Wer jetzt Tickets kauft, kriegt die andere Geschichte.
Na gut. Ich könnte stundenlang mit Ihnen weiter plaudern. Ich habe aber jetzt noch eine Frage, weil wir ja nun eben hier auch am See sitzen. Was hat dann die Hamburgerin Elfi Küster in dieses kleine Dorf Behlendorf getrieben und warum sind Sie denn hier nun mitten im Lauenburgischen gelandet?
Ich brauchte Erdung bei diesem Job, den ich da gemacht habe, in Hamburg, in dem turbulenten Hamburg zu sein. Kneipe hier, Bar da, sowieso schon geschäftlich immer unterwegs und ich brauchte Erdung und ich brauchte normale Menschen um mich. Und dass es sich so entwickeln würde, habe ich auch am Anfang nicht gedacht. Wir hatten einfach nur eine kleine Butze hier. Wir nannten sie das Gülleglück, weil sie war umgeben von drei riesigen Gülle-Lagunen unten auf dem Gut. Man gewöhnt sich an alles, ne? Und man hat mich da nicht zur Kenntnis genommen, weil wer da wohnt, mit dem redet man auch gar nicht. Das ist in der Dorfhierarchie unterste Position und auch sowieso Hamburger. Und dann sind wir aber mitten ins Dorf gezogen und so langsam gelang es uns, Anschluss zu finden im Dorf. Ich habe nie gesagt, was ich mache. Das würde alle Leute nur irgendwie verwirren. Wo bist du denn am Wochenende? Ich sage, ja, ich arbeite Schicht. So, ne, immer so ausgewichen. Und wo bist du dann? Ja, im Büro. Aber ich habe hier so viele Freunde gefunden, die eben wichtig fanden, wie ich bin und nicht, was ich bin. Natürlich inkludiert das auch meinen Mann und den wahrscheinlich noch viel mehr. Der ist viel bodenständiger als ich. Und ich habe wirklich hier immer wieder mich erholen können. Besser als jede Reise nach sonst wo. Ich habe immer hier im Dorf gesessen und an den Bierpartys hier teilgenommen. Und ich bin auch trinkfest und ich kann was aushalten. Und habe mir damit den Respekt der Menschen, glaube ich, hier erarbeitet. Den haben die mir nicht geschenkt.
Das ist auf dem Dorf so, das stimmt. Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken, blicken Sie ein bisschen mit Wehmut zurück?
Ja, unbedingt. Also ich habe es jetzt ja auch gut. Ich hatte sowas wie, als ich aufhörte, hatte ich sowas wie Phantomschmerz, nennt man das. Es war nun alles weg. Ich hatte zwar alle Freizeit der Welt, aber ich hatte meine Branche nicht mehr. Ich hatte meine Kollegen nicht mehr. Und deswegen habe ich die alle eingeladen jetzt zu meiner Lesung in Hamburg. Es wird mir schwerfallen, wenn da nun so viele sind, die das kennen und die vielleicht noch eine andere Seite kennen. Oder es ist ja bei alten Geschichten, die verändern sich ja auch. Ich werde nicht ganz so unbefangen sein wie hier in Behlendorf. Da bin ich ja auf die Bühne mit einer, als hätte ich nie was anderes gemacht. Ich denke, wo hast du das denn her? Und ich denke mit Wehmut dran zurück, aber auch mit Dankbarkeit. Ich hatte es alles.
Hat es Sie selbst irgendwann mal auf die Bühne getrieben, selbst vor die Kamera, vors Mikrofon, in das Rampenlicht?
Mein Vater wollte gerne, dass ich Opernsängerin werde. Und dann hat er mir eine Gesangslehrerin spendiert und die hat nach wenigen Tagen zu ihm gesagt, Walter, lass das, die kann überhaupt nicht hören. So, das zu dem ersten Thema. Zu dem zweiten auf der Bühne, es drängte mich auf die Bühne, als Diana Ross und die Supremes in Hamburg spielten. Mein Gott, wann war denn das? 55 oder ganz so. Und sagten, wollen wir Party machen? Wer kommt mit uns auf die Bühne und tanzt? War ich die Erste mit Kniestrümpfen und Faltenrock. Und als ich in Radio Bremen die Musikladenaufzeichnung hatte mit Bette Midler, war Dina zu spät angekommen und Leckebusch wollte unbedingt Probe machen. Da hatte er mich dann gebeten, ob ich nicht das Double machen könnte, das Lichtdouble. Ja, klar, ich kannte das Video, ich hatte sie auch schon mal live gesehen und ich habe so Gas gegeben, dass der ganze Raum, also die Techniker alle und die Kollegen, die haben sich totgelacht. Doch, ich hätte gerne. Und jetzt genieße ich es mit diesen Lesungen. Da habe ich ein bisschen nach meinen Möglichkeiten so einen Platz auf der Bühne gefunden. Das geht gut. Es geht echt gut.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Spaß mit diesen Erinnerungen, mit diesen Erlebnissen auf der Bühne und danke sehr für das wunderbare Gespräch und für die Gastfreundschaft hier in Behlendorf, Frau Küster.
Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind und bin gespannt, wie ich mich selber höre. Das ist ja immer noch so ein Unterschied, wenn man die Stimme hört.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.